Wir leiden alle an einem Ich, das derartig isoliert und übermächtig ist, dass es oft übersieht, dass wir extrem und bis zutiefst in die Knochen hinein soziale Wesen sind. Ich muss also meine Leute anders erreichen als wie über Strafandrohungen und Gesetze. Ich brauche Pro-Motive. Ich muss Motive schaffen. Ja, also für mich ist der Eintritt in die Pension schon auch mit Ängsten verbunden. Auch, ich habe das ja doch auch immer sehr genossen, auch, dass ich gesehen werde, dass ich Feedback bekomme. Es fällt dann in Zukunft noch leichter, auf Vorverurteilungen zu verzichten und ja keine Überheblichkeit zu entwickeln, wenn es um Lawinen geht.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alpenverein Basecamp. Flo Rudig mein Name und heute sind wir tatsächlich wieder in unserem Basecamp mit einem, wie ich finde, maximal spannenden Gast. Er war 33 Jahre der Experte für Sicherheit im Bergsport im Alpenverein, 23 Jahre davon Leiter der Bergsportabteilung des österreichischen Alpenvereins. Seine alljährlichen Lawinen-Updates führen jedes Jahr zu mehr als 100.000 Aufrufen. Er ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und zertifizierter Sachverständiger für Alpinunfälle und geht in wenigen Tagen mit 1. Dezember 2024 in Pension. Höchste Zeit für ein ausführliches persönliches Gespräch, um diesen Wissensschatz noch einmal anzuzapfen. Willkommen, Michael Lacher. Danke, dass du da bist. Schockiert es dich eigentlich, Pension zu hören?
Also in meinem Team habe ich Ihnen verboten, die Floskel, er geht in den wohlverdienten Ruhestand. Diese Floskel zu verwenden, habe ich meinem Team verboten. Das finde ich so schrecklich, die Formulierung.
Aber man muss sich schon verdienen, oder?
Ja.
Oder kann man es aussitzen auch?
Klar, es ist ein Termin. Man wird 65, man geht in Pension, das wird schon von außen herangetragen, diese Zäsur. Aber gleichzeitig bin ich auch dankbar und froh jetzt über diesen sozusagen erzwungenen Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Ich denke, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir und bin schon gespannt, was da an neuen Aufgaben auf mich zukommt. Aber ich freue mich schon auch auf etwas Ruhe. Also das einmal raus aus dem Hamsterrad, aus dem immer gleichen Jahresablauf mit den Terminen, mit den fast schon ritualisierten Meetings und so weiter, da mal rauszutreten, ist, denke ich, schon noch gut.
Aber ich merke, du hast großen Respekt, um nicht ein bisschen Sorge zu sagen, dass man dann tatsächlich ja beruflich auf einem Art Abstellgleis ist. Ich meine, die Lawinen-Updates machst du weiter, aber so aktiver Charakter, wie es du bist, glaube ich, hat man schon auch höchsten Respekt vor diesem Nichts.
Ja, also für mich ist der Eintritt in die Pension schon auch mit Ängsten verbunden. Auch, ich habe das ja doch auch immer sehr genossen, auch, dass ich gesehen werde, dass ich Feedback bekomme, dass ich sozusagen erfolgreich bin und als erfolgreich wahrgenommen werde. Das hat schon ganz stark mein momentanes Ich geprägt jetzt viele Jahre. Und wenn das wegfällt, habe ich manchmal schon ein bisschen Sorge, da nicht in ein Loch zu fallen. Und es ist sicher eine Herausforderung, sozusagen den eigenen Lebenssinn wieder an anderen Dingen auch festzumachen. Nicht nur am Sammeln von erfolgreichen Projektabschlüssen.
Was das sicher niemand nehmen wird, sind deine Errungenschaften wie die Stop-or-Go-Methode, die du ja maßgeblich mitentwickelt hast, den Partnercheck für Kletterer, sicher am Berg oder auch alpenvereinaktiv.com als Projektleiter. Das sind Meilensteine, die auch in den Geschichtsbüchern stehen. Aber was wir jetzt vor allem tun wollen, ist diese prägenden Erlebnisse, die du jetzt in diesen Jahrzehnten auch gesammelt hast, nochmal vielleicht Revue passieren lassen und dir die ein oder andere Hintergrundinfo darüber noch einmal oder erstmalig entlocken zu können. Was hat denn dich in all diesen Jahren zum Thema Berg am meisten überrascht?
Am meisten überrascht in meinem Bergsteigerleben hat mich irgendwann die Entdeckung, dass ich nicht der beste Bergsteiger der Welt werden werde. Das wollte ich nämlich wirklich, ganz ernsthaft. Also eine Karriere als Profi-Extrem-Alpinist war meine Vision, von der ich sehr schwer ablassen habe. Und dann die Entdeckung, dass ich wirklich etwas gut kann, ist als Ausbilder arbeiten oder andere Leute sozusagen über meine Lehrtätigkeit erreichen. Und dann auch die Akzeptanz, den einen Weg aufzugeben und diesen Lehrer-Ausbilder-Weg zu gehen. Das heißt, einen Beitrag auch dazu leisten, dass andere mit dem richtigen Know-how ausgestattet, mit den notwendigen Skills ausgestattet in die Berge gehen oder zum Bergsport gehen und letztlich dann auch, wenn viel gelingt, dass letztlich dann auch weniger Unfälle passieren, weniger Leid entsteht. Ganz prägend in meinem Bergsteigerleben war ja immer diese Diskrepanz auf der einen Seite die Faszination Bergsteigen und was Bergsteigen an positiven Lebenserfahrungen ermöglicht und auf der anderen Seite auch diese Erfahrung von Schmerz und Leid, gerade in dem Zusammenhang, wenn Menschen zum Beispiel abstürzen, wenn Menschen am Berg sterben, was das für die unmittelbare Familie, was das verändert. Also diese zwei Seiten an dieser unverständlichen Leidenschaft, Bergsteigen, Bergsport, die haben mich rückblickend schon sehr stark geprägt und auch meine Arbeit beeinflusst.
Du hast einmal gesagt, dass es da kaum ein Jahr gegeben hat, wo nicht ein Bekannter, eine Bekannte, ein Freund, eine Freundin in den Bergen ums Leben gekommen ist. Wie lernt man damit zu leben?
Das war in meiner Jugendzeit, also in der Sturm- und Drangzeit. Wir waren damals man nannte das damals Jungmannschaft, eine Untergruppe im Alpenverein. Und da war es wirklich über 10, 12 Jahre einmal im Schnitt ist einer aus dieser Runde bei einem Bergunfall gestorben. Es waren immer Abstürze, es waren immer Männer, Freunde, die gestorben sind. Und ich habe gerade vor wenigen Tagen wieder am Wandfuß der Martinswand, dieser Gedenktafel von drei jungen Kletterern, 17 Jahre, 18 Jahre, 23 Jahre, die damals aus unserer Gruppe waren und an der Martinswand abgestürzt sind. Und ich habe die Gedenktafeln besucht und auch fotografiert, um sie in einen Vortrag zu integrieren. Wir aus diesem Kreis damals, wir hatten natürlich niemanden, der uns da dann mit diesen Schockereignissen entsprechend abgeholt hat. Ja, es gab ein Begräbnis, es gab diese Rituale auch der Trauerbewältigung. Was es damals nicht gegeben hat, war psychosoziale Intervention durch KIT, nennt man es heute, durch Teams, die einem helfen, mit diesen Traumata, so mit diesen Schockereignissen wirklich umzugehen. Ein junger Freund ist wirklich dabei abgestürzt, also mit mir an der Martinswand unterwegs war. Und also rückblickend sehe ich diese Ereignisse, immer wieder auch dieses Sterben am Berg und die Erfahrung, was das im Familienkreis auslöst. Einmal, dass diese jungen Menschen da nicht mehr da sind und dann diese Wirkung auf den Freundes- und Familienkreis. Das ist rückblickend sehr prägend. Und immer wieder glaube ich auch, die Batterie, an der ich mich auflade, um weiterzumachen an dem Thema und Dinge umzusetzen, die den Bergsport sicherer machen.
Also das ist eigentlich dein Umgang damit. Du hast versucht, mehr darüber zu wissen, anderen mitgeben zu können, dich damit auch zu befassen, was die Hintergründe sind, oder?
Ausbilden. Menschen ausbilden war zunächst der logischste Schritt. und zwar Leute ausbilden, die dann wieder als Multiplikatoren arbeiten, okay, um in die Breite zu kommen. Und das ist die Riesenchance beim Österreichischen Alpenverein. Mit all meinen Ideen und Projekten hätte ich als Einzelperson wahrscheinlich nur einen minimalen Input leisten können. Aber in der Struktur des Österreichischen Alpenvereins mit fast 200 Sektionen und mit über 6000 ehrenamtlichen Tourenführerinnen in ganz Österreich, mit Magazinen, auch mit finanziellen Möglichkeiten ausgestattet, da kann man dann Ideen umsetzen und sie in die Breite bringen und damit, denke ich, wirklich auch Verhaltensänderungen bewirken, die dann letztlich in weniger Unfälle münden.
Man merkt bei dir ja sehr stark in deiner fachlichen Arbeit, aber auch eingangs, wie es darum gegangen ist, wie du dies selber beschrieben hast, dass du von einem doch Umfeld, wo es ein großes Ego braucht, in eine sehr selbstreflektierte, fast schon defensive Art und Weise gekommen bist, dich als Teil der Gesellschaft zu sehen oder auch dein Wirken zu sehen. Was hat dich eigentlich so selbstreflektiert und eben ein bisschen so zurückgezogen in der Sichtweise auch gemacht, so selbstkritisch?
Ich denke, dass das eine Anlage ist. Ich habe eine Anlage zur Depression, vielleicht von meiner Mutter geerbt. Genau weiß man es nicht. Und wenn man immer wieder depressive Phasen, Episoden durchmacht in seinem Leben, dann kann man gar nicht anders als sich selbst beobachten, sich selbst wahrnehmen, auch in seiner Machtlosigkeit, dass da der Wille dann oft derartig ausgehebelt wird, dieser sogenannte Wille, und andere Kräfte wirksam sind, die man nicht beherrschen kann. Diese Erfahrung, denke ich, macht einen einfach auch sehr, ich hoffe, mitfühlend, sehr verständnisvoll, auch anderen gegenüber, wenn man Leute beim Scheitern sieht oder Fehler machen sieht, auch am Berg natürlich, dass man da dann auch letztlich die Chance hat, toleranter zu werden und großzügiger zu werden.
Und wo holst du dann wieder die Energie, da wo es nach vorne geht, da wo du auf der Bühne dann dastehst und ja überzeugend sein musst und ja auch wirklich bist? Woher kommt dann diese Kraft wieder?
Auf der Bühne geht es mittlerweile fast von selbst. Das ist wie ein Schalter. Ich gehe auf die Bühne und wie ein Lichtschalter wird irgendetwas umgestellt in mir und dann funktioniere ich dort. Aber auch auf der Bühne, wenn es gut läuft, ist wirklich ein ganz wesentlicher Motor, ist auch da bei allem Erfolg im Hintergrund, ist oft, kommt die Kraft auch aus einer Angst. Die Angst zu scheitern oder die Angst, Leute zu enttäuschen. Ja, nicht das Publikum enttäuschen. Das Publikum hat das Recht, dass ich das Beste bringe und dass ihre Zeit, die sie da verbringen jetzt und in den Saal kommen, dass diese Zeit eine gut genützte, wertvolle Zeit ist. Das muss gelingen und aus dem Druck heraus entsteht dann auch diese Energie.
Da stellt man sich oft den größten Kritiker vor, der einem zuhört und der dann auf einen zukommt und genau. Feedback gibt. Aber wie holst du dir dann Zufriedenheit über das, was du tust? Weil am größten Kritiker wird man meist scheitern.
Ja, die größte Zufriedenheit entsteht, und das gibt wirklich, da kann ich fast spüren, wie Energie wieder zurückfließt, das ist Feedback. Wenn Menschen auf mich zukommen und ohne Anlass, die haben jetzt keinen Grund, mir schön zu tun, und ganz spontan einfach, sie sagen, wie toll jetzt sie diese Vorträge finden, zum Beispiel Lawinen-Update. Und immer, und die Begegnung habe ich mittlerweile wirklich sehr oft, ich mache keine Bergtour, wo ich nicht erkannt werde. Und wo die Leute, und das ist, finde ich interessant, alle haben immer ein Wort, das sie verwenden, und das ist Danke. Ja, die Leute sagen zu mir, danke, dass du das machst. Das hat mich sehr überrascht. Und das ist wirklich für mich ein unglaublicher Energiebringer und daraus wächst die Überzeugung, dass es Sinn macht, was man tut. Und ich denke, das ist der größte Energielieferant überhaupt, wenn du das Gefühl hast, das macht Sinn. Also das, was ich tue, macht Sinn. Ja, und das hilft auch anderen Menschen. Ja, also da bin ich als Mensch, als soziales Wesen, denke ich, kannst dann nicht mehr Belohnung, Lohn erhalten, als wie wenn diese Kommunikation so fließt.
Jetzt ist ja dein inhaltliches Ziel ein hehres, nämlich die tödlichen Zahlen nach unten zu bringen. Also die Sicherheit am Berg zu erhöhen. Jetzt ist ja Sicherheit und Risiko etwas, was man am Berg nie zufriedenstellend lösen kann. Also es wird das Nicht-Risiko nicht geben am Berg. Das lässt sich nicht ausschalten. Du sprichst dann immer von einem gesellschaftlich akzeptablen Maß an Risiko und tödlichem Risiko. Was ist für dich ein gesellschaftlich akzeptables Maß?
Ja, man kann versuchen, dieses gesellschaftlich akzeptierte Risiko in Zahlen auszudrücken. Beliebt ist immer, die Zahl aus dem Straßenverkehr zu nehmen, dass man dann eben weiß, eins bei 250.000 Verkehrsteilnehmern gibt es jährlich einen Toten. Ja. Das wäre jetzt so eine Zahl, oder 1 zu 100.000. Eine Zahl, wo man sagt, okay, unsere Gesellschaft ist bereit für Mobilität und für diese ganze Lebenssituation, die wir uns geschaffen haben, nehmen wir diese Risiken in Kauf und diese Opfer. Das könnte jetzt eine Zahl sein und die könnte man in den Bergsport übertragen und zu sagen, okay, Skitouren, wir wollen beim Skitouren gehen, kein Nullrisiko, das kann nicht sein, sonst kann ich diesen Sport nicht betreiben, aber wir wollen eine Todeswahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, ähnlich wie in anderen Lebensbereichen, die mit Risiken verbunden sind, in Lebensbereichen, denen wir aber nicht ausweichen können. Auf Skitouren, das ist eine freiwillige Sache, aber dem Straßenverkehr oder Risiken, wie sie in der Ernährung liegen, in der Umwelt allgemein, weil Umwelt, Gifte, Luftbelastung und so weiter, Lärmbelastung. In diesem Risikobereich sollte der Bergsport als Breitensport ankommen.
Wo liegt diese Zahl bei dir?
1 zu 100.000, ja. Aber gleichzeitig sind diese Zahlen sehr unbefriedigend. Sie sagen uns letztlich nicht wirklich was. Deswegen ist mein Weg eigentlich ein anderer, eher oder der Weg, wie kann man sicherheitsrelevantes Handeln attraktiv machen. Das heißt, dieser Imagewandel von sicherheitsrelevante Handlungen machen, nicht weil sie lästig, aber sicher sind, sondern weil es cool ist. Ja, es ist cool, beim Skifahren einen Helm zu tragen. Es ist cool, beim Klettern in der Kletterhalle den Partnercheck zu machen. Das heißt, ich muss, um im Risikobereich weiterzukommen, im Bergsport, haben wir keine Gesetze. Wir wollen ja auch keine Gesetze wie im Straßenverkehr. Wir wollen ja diese Freiheit der Entscheidung. Ich muss also meine Leute anders erreichen als wie über Strafandrohungen und Gesetze. Ich brauche Pro-Motive. Ich muss Motive schaffen, die sicherheitsrelevantes Handeln und Entscheiden attraktiv machen, die vielleicht meinem Image einen Beitrag liefern. Oder ich versuche, die Menschen bei ihrer Nächstenliebe zu erwischen. Hey, bitte, denk, Partnercheck machst du ja für deinen Partner. Ja? Wenn dir schon deine eigene Sicherheit vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber die deines Partners. Oder der LVS-Check am Ausgangspunkt einer Skitour. Hey, du schaffst damit auch Sicherheit für deine Teilnehmer. Und ich denke, dass das schon gelingen kann. Also Sicherheitsarbeit ist viel weniger eine technische Angelegenheit als eine Angelegenheit der Kommunikation, dass man über möglichst viele Kanäle und in möglichst vielen Varianten versucht, auch immer die psychologische Komponente, also die pädagogische Komponente mit zu transportieren. und Menschen auch auf der Gefühlsebene muss man sie erreichen, damit man freiwillig diese Verhaltensänderungen bewirkt.
Du hast gesagt, es sind immer zwei Pole, vor denen das stattfindet. Auf der einen Seite Sicherheit, man hat ja auch ein Sicherheitsbedürfnis, auf jeden Fall zu überleben beispielsweise. Und auf der anderen Seite aber ein Freiheitsbedürfnis, diesen Kick zu erfahren. Und das sind ja Pole, also du kannst nicht gleichzeitig beides maximal haben. Und du sagst, du willst quasi dieses Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite so cool machen, damit die Freiheit trotzdem noch erlebbar ist. Aber per se ist ja beispielsweise das Denken dran, ich muss mich absichern, ich muss das noch beachten und das, nicht der Kick, den ich habe, wenn der tief verschneite Hang vor mir liegt und Sonnenschein und ich habe jetzt meinen freien Tag und kann endlich die erste Linie da reinziehen. Das heißt, so cool kann das ja nie werden, wie der Kick, den ich verspüre, wenn die Freiheit wirkt und wenn das funktioniert. Ist das auch ein bisschen ein Einreden, dass Sicherheit auch cool sein kann?
Wahrscheinlich, ja, ist da auch ein pädagogischer Übermut mit dabei bei dieser Zielsetzung. Aber ich denke, es kann durchaus gelingen, immer wieder diese Promotive herzustellen. Gerade wenn ich dieses Verantwortung übernehmen, auch für andere, das ist ein Punkt, wo die Menschen doch sehr darauf ansprechen, dass ich auch für meine Freunde, und das gilt nicht nur für einen Bergführer und seine Gäste, sondern auch im privaten Kontext, habe ich Verantwortung für meine Freunde, die vielleicht weniger Erfahrung und weniger Know-how haben. Aber wenn du ganz konkret diese Situation vor dem Steilhang ansprichst, ja, da wird es stark sichtbar, dass uns die Erwartungshaltung jetzt eine geile Abfahrt zu erleben, das ist uns näher als das Thema Sicherheit. Ja, das ist so. Und ich denke, da werden wir nach wie vor immer wieder scheitern mit unseren Sicherheitsappellen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir es versuchen und auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das bei einer bestimmten Anzahl von Akteuren wird es gelingen. Ja? Wird es gelingen, dass sie sich doch den ganz großen Gefahren dann nicht aussetzen, wenn das Risiko dann letztlich so offensichtlich ist, dass man Menschen noch weiter auch dazu bringt, noch einmal ganz kurz dieses Innehalten, noch einmal kurz innehalten und eine Situation von außen betrachten und dann eine andere Entscheidung treffen. Aber selbst dann, wenn es nicht gelingt und wenn dieser steile Hang gefahren wird, dann gibt es ja immer noch Möglichkeiten, nicht noch einen zweiten und dritten Fehler dran zu hängen. Wenn ich schon den Hang fahren muss, dann fahre ich ihn einzeln. Dann fahre ich ihn einzeln und ich fahre nicht als Gruppe gleichzeitig rein. Ja? Dann kann die Lawine sehr wohl ausgelöst werden, es kann ein Mensch verschüttet werden, aber ich habe zumindest die große Katastrophe einer Gruppenverschüttung verhindert. Und es ist ein großer Unterschied, ob sich in einer Fünfergruppe, ob einer verschüttet ist in einer Fünfergruppe oder ob in einer Fünf-Personen-Gruppe vier Leute verschüttet sind. Ja, das macht völlig andere Aussichten für die Rettungschancen. Also das kann ich richtig machen. Dann kann ich, obwohl ich einfahre, immer noch richtig ausgerüstet sein oder eben falsch ausgerüstet sein. Also es gibt da noch eine ganze Reihe von möglichen. Katastrophen am Berg sind oft die Summe von Fehlern. Und das ist ein Unterschied, ob ich einen Fehler mache, in unserem Beispiel die Einfahrt in diesen Steilhang, in diesen Unfallspurten, oder ob ich zwei, drei Fehler mache. Der zweite Fehler wäre, wir fahren ein, aber wir fahren als Gruppe gleichzeitig ein. Der dritte Fehler dazu wäre, wir fahren als Gruppe gleichzeitig ein und haben keine Notfallausrüstung. Ja, dann habe ich den Super-GAU. Also da gibt es nicht so das Schwarz-Weiß, sondern das Grau, und ich möchte schon auch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es gelingen kann, so Motive und auch fast ritualisierte Sicherheitschecks einzuführen. Ein Beleg dafür wäre für mich der Partnercheck. Dass es da gelungen ist, den haben wir 1997 im Alpenverein das erste Mal formuliert und publiziert und als Standardprozess beim Klettern, vor allem beim Sportklettern, an künstlichen Kletteranlagen etabliert und der hat heute international, im ganzen deutschsprachigen Raum kennt man den Partnercheck und er ist Grundlage jeder Kletterausbildung. Also da ist es gelungen, vielleicht auch, weil das Wort ganz cool klingt. Hey, Partnercheck. Ja, das Partner ist ein an sich sympathisches Substantiv. Partner, besser wie Kamerad. Ja, Kamerad klingt alt, altertümlich, will man nicht mehr hören. Partner ist cool. Und Check. Check ist sowieso cool, ist Englisch. Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Begrifflichkeit in dem Fall auch Teil des Erfolgs war. Und es ist ein Ritual, ähnlich wie wir uns heute noch auf dem Gipfel, wenn wir auf dem Gipfel sind, dann geben wir uns die Hand oder einen Kuss und sagen vielleicht Bergheil. Auf jeden Fall gibt es da am Gipfel etwas, ja, was an sich völlig überflüssig ist und überhaupt keinen Wert hat oder keinen offensichtlichen Nutzen hat. Und genauso ritualisieren kann man auch solche Sicherheitschecks, die auch letztlich ein Ausdruck sind, hey, ich schaue auf dich, ja, du bist mir wichtig, ja, wir schauen auf uns. Ja, und ich denke, dass man dieses Wir schauen auf uns, das kann man heute bei Menschen sehr wohl aktivieren. Gerade bei jungen Menschen, die in so einen Sport dann eintreten. Bei den alten Haudegen wird man nicht mehr viel verändern. Aber bei der Generation, die nachkommt in den Bergsport, denke ich, kann man vieles anlegen, was dann in der großen Summe zu weniger Fehlentscheidungen, zu weniger gefährlichen Handlungen führt und damit letztlich zu weniger Unfällen.
Und es ist ja irgendwie ein bisschen auch der Gegenspieler zum egoistischen schneller, höher, weiter, diesem Ich und der Superlativ. Also das ist ja irgendwie was Soziales, das ist was, gemeinsam sind wir stärker. Mhm. Das ist quasi aus diesem, was man suggeriert bekommt und lang als das Ziel galt, nämlich aus sich etwas zu machen und dabei alles andere unterzuordnen, ist eigentlich ein bisschen eine Gegenmaßnahme.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Erfahrung macht man ab. Entweder in einem bestimmten Alter oder durch bestimmte Ereignisse kommt man drauf, dass wir, an dem leiden wir alle, da kann man ganz, gar nicht viel ändern, nämlich wir leiden alle an einem Ich, das derartig isoliert und übermächtig ist, ja, dass es oft übersieht, dass wir extrem und bis zutiefst in die Knochen hinein soziale Wesen sind und am Du werde ich zum Ich sozusagen. Diese Erfahrung macht man ja und Bergsport kann das natürlich verstärken. Nicht umsonst ist Kameradschaft nach wie vor etwas, was, wenn wir unsere Mitglieder im Alpenverein befragen, was für sie der größte Wert ist, dann steht gleich einmal an zweiter Stelle oder an erster, zweiter, glaube ich, Kameradschaft. Die Erfahrung von Kameradschaft. Da lebt also der alte Begriff noch weiter und das ist genau dieses am Berg, man ist unterwegs, man ist sehr reduziert, man muss ja alles tragen, was man braucht und will und ist da in dieser großen Natur, man ist exponiert. Und da wird es natürlich schon sehr erfahrbar, dieser andere Partner oder die Gruppe, die da mit dabei ist. Ja, schützend, unterstützend, diese Wahrnehmung ist ja eine Grunderfahrung im Bergsteigen.
Weil du die Mitglieder angesprochen hast im Alpenverein, wie du eingestiegen bist vor Jahrzehnten, da hat es wie viele Mitglieder im österreichischen Alpenverein gegeben?
Ja, knapp über 200.000. Und wir haben jetzt, also wir haben, in der Zeit hat sich die Mitgliederzahl um den Faktor 3 auf über 700.000 erhöht.
Was hat dazu beigetragen, deiner Meinung nach?
Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Ja, ich habe meine eigene Theorie, das wäre mal interessant, auch wissenschaftlich zu untersuchen. Diese Kurve ist wirklich atemberaubend. Diese Mitgliederkurve hat fast, sie erinnert mich immer an die Corona-Zeit, an das exponentielle Wachstum. So ähnlich schaut die Kurve aus, die nach oben saust. Meine persönliche Antwort, warum, ist, dass der Mensch immer mehr Menschen immer mehr nach einem Kontrastprogramm Ausschau halten. Ein Kontrastprogramm wird immer wichtiger, nämlich ein Kontrastprogramm zu unserem Alltagleben. Unser Alltag wird immer naturferner. Wir sind immer mehr in virtuellen Welten unterwegs, sprich auf Bildschirme fokussiert. Unser Alltag wird naturferner, technischer und vor allem beschleunigt. Die Beschleunigung in diesen 40 Jahren, noch einmal extrem angeheizt durch die Internettechnologie und Digitalisierung, diese Beschleunigung und diese Entfremdung oder Entfernung der Natur verlangt oder erweckt die Sehnsucht nach einem Kontrastprogramm. Menschen möchten in ihrer Freizeit was anderes erleben. Sie möchten ihren Körper wieder erleben. Sie möchten Natur, Natur in ihrer Ursprünglichkeit erleben. Und sie möchten mit ihren besten, liebsten Menschen zusammen, im Idealfall, unterwegs sein. Und genau das kann ich natürlich, wenn ich in Österreich, wir sind das Alpenland mit dem größten Alpenanteil in Österreich. Berge sind vor der Haustür. Das erleben wir natürlich in Tirol besonders. Und da bietet sich diese Chance. Ja, ich habe diese doch noch im großen Teil unberührte Natur oder die Ursprünglichkeit der Natur, den Begriff mag ich lieber. Ich habe die Gemeinschaft und ich habe diese Sportarten, die sich entwickelt haben. Der Mensch hat ja in seiner Versuch da an diesen steilen Gebilden, sprich Bergen, sich irgendwie bewegen zu können, verschiedene Formen entwickelt. Sportformen, Klettern, Bergsteigen als Wandern, aber Steigen, Eisklettern. Zum Abfahren hat sich der Skilauf entwickelt, Skifahren, Skitouren, Schneeschuhwandern. Also diese Bewegungsformen bringen genau diese Dinge zusammen, die heute so viele Menschen suchen. Ja? Natur in ihrer Ursprünglichkeit und Wildheit, sprich Berge, Alpen, Gemeinschaft, Erlebnis und den eigenen Körper in Bewegung. Ja? Und diese Bewegung, der eigene Körper, ist sozusagen das Verbindende zwischen dem Gemeinschaftserlebnis und dem Naturereignis, der Naturlandschaft. Das hat eine große Faszination und die, denke ich, wird noch anhalten. Wenn jetzt noch die künstliche Intelligenz dazu kommt, also wenn diese Digitalisierung, Entfernung von natürlichen Lebenswelten, wenn die noch stärker wird, ist meine Prognose, dass auch diese Sehnsucht nach einem Gegenprogramm stärker wird. Also ich sage gerne auch bei Vorträgen, der Alpenverein war aus meiner Sicht noch nie so wichtig wie heute. Weil wir einerseits den Auftrag haben, die Ursprünglichkeit dieser Alpen, dieser Bergwelt zu erhalten, aber gleichzeitig auch keine Reservate herzustellen, sondern Menschen mit Respekt am Berg wäre eine Formel. Wir haben ja nicht nur die Formel sicher am Berg, sondern auch Respekt am Berg, Menschen zu befähigen, sich in welcher Sportart auch immer mit dieser Landschaft zu verbinden. So, dass diese Landschaft möglichst keinen Schaden nimmt. Und die Lebewesen, die ja auch in der Landschaft noch existieren, die übersehen wir ja oft, dass in unserer Übermacht und Überheblichkeit übersehen wir, dass es da ja auch noch andere Lebewesen gibt, die gewissermaßen ihr Recht haben, dort Ruhe zu haben.
Mir hat jetzt einmal eine Zahl schockiert, wonach der Mensch wirklich von der Vielfalt der Lebewesen nur noch 5% Wildtiere kennt und 95% der Mensch sich das Tier schon untertan gemacht hat, weil es Nutztiere sind. Allein so eine Zahl hat mich jetzt einmal schockiert.
Die meisten Tiere sind Nutztiere. Hühner, ja. Glaube ich, sind an der Spitze, dann irgendwann kommen die Kühe, Schweine.
Aber nur noch 5% leben so, wie sie auf die Welt kommen.
Unvorstellbar. Der Verlust an Biodiversität ist, leider hört man zu wenig von dieser Bedrohung. Also ich finde der Klimawandel, man müsste mit dem Klimawandel immer auch diesen Verlust an Biodiversität mit kommunizieren, um beide Aspekte sichtbar zu machen, um die wir uns kümmern müssen.
Was macht eigentlich der Klimawandel mit der Lawine? Weil Lawinen-Update machst du heuer noch, wirst du hoffentlich noch viele Jahre machen, trotz Pension. Deswegen jetzt auch die Frage, weil du ja da noch voll im Inhalt bist. Was macht der eigentlich damit?
Der Klimawandel macht mit der Lawinengefahr wenig. Ja, was gibt es? Es gibt jetzt einmal im Winter, auch im Hochwinter, immer wieder die Ereignisse, dass es in große Höhen warm wird und regnet. Ja, also wir haben, das ist eine Veränderung, die sich aber jetzt nicht sofort in Gefahr umschlägt. Ja, also wir finden jetzt auch in Hochlagen immer wieder auch in der Schneedecke sogenannte Schmelzkrusten, weil es eben hoch hinauf geregnet hat, auch im Jänner, und diese Sachen dann gefrieren. Oder der letzte Winter war zum Beispiel ein sogenannter Gleitschneewinter. Es hat unglaublich viele Gleitschneelawinen gegeben. Zur Erklärung, das sind die Lawinen, die so auffallend sind, die immer bis auf den Wiesengrund abbrechen, die so eigenartige Fischmäuler machen oder eben immer bis auf den Grund abrutschen. Und da vermutet man auch, dass unter Umständen diese oft sehr warmen Herbstwochen, bevor der erste Schnee kommt, der Boden noch sehr warm ist und damit diese Lawinentypen bevorzugt oder begünstigt, weil sich dieser notwendige, für diese Lawinen notwendige Wasserfilm zwischen der Schneedecke und der Erdoberfläche bildet. Aber da sehe ich jetzt nicht unbedingt eine große Veränderung. Die größte Veränderung, die der Klimawandel fürs Bergsteigen bringt, die spielt sich im Hochtourenbereich ab. Also das Bergsteigen in der Gletscherregion. Da hat sich vieles verändert und einiges ist eindeutig gefährlicher geworden. Das Thema Steinschlag, ganz klar. Steinschlag, Spaltensturzgefahr, je nachdem, wie man es betrachtet, aber ganz klar ist Steinschlaggefahr aufgrund dieser unglaublich, also dort, wo sich der Gletscher zurückzieht, bleibt instabiles Gelände. Und da muss ich auch drüber bei meinen Touren. Und da hat sich die Situation extrem verschlechtert und ist, stellt auch eine Riesenherausforderung für die alpinen Vereine dar, wenn die ihre Wege erhalten, ihre Wegenetze erhalten. Und diese Wege müssen dann oft Jahr für Jahr neu angelegt oder auch verlegt werden, damit man einigermaßen diese Übergänge noch passierbar macht. Oder die Übergänge verwandeln sich häufig in Klettersteige. Ja, dort, wo man früher auf einer Gletscheroberfläche darüber gewandert ist, muss man jetzt die letzten 20, 30, 40, 50 Höhenmeter einen Klettersteig überwinden, um überhaupt noch auf die nächste, auf die andere Seite zu kommen.
Wenn wir einmal noch zum Lawinen-Update kommen, übrigens an der Stelle sei auch erwähnt, weil unseren Podcast auch die Generali-Versicherung sponsert seit Anfang an, ist auch bei dir, glaube ich, ein treuer Partner. Ja. Kleiner Einschub an der Stelle. Du bist mit denen auch schon länger unterwegs.
Ja, die Generali hat unser ganzes Sicher am Berg-Konzept beziehungsweise unsere Initiative Sicher am Berg unterstützt. Und die Generali ermöglicht auch, dass wir jedes Jahr mit der Lawinen-Update-Tour durch ganz Österreich unterwegs sind und bei den allermeisten Veranstaltungen mit 0 Euro Eintritt wirklich auch eine sehr niedere Schwelle schaffen können, um möglichst viele Menschen zu informieren, was man zu seiner Sicherheit tun kann.
Darum wird es auch wieder einen Livestream geben, nämlich bei der Veranstaltung in Innsbruck. Aber die eigentliche Frage dazu wäre von meiner Seite, du sprichst da immer wieder von der Expertenfalle, nämlich dass die Lawine vor dem Experten keinen Halt macht, weil sie den Unterschied natürlich nicht ausmachen kann. Jetzt bist du selbst zweimal unter die Lawine gekommen oder in eine Lawine. Warum eigentlich?
Ja, eine Expertenfalle ist ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob der von mir eingeführt wurde. Ich kenne ihn auf jeden Fall nicht anders, aber er wird von mir in letzter Zeit immer mehr verwendet, weil ich einfach bei meinen Recherchen gerade zur Lawinengefahr und in Vorbereitung auf das Lawinen-Update sehe, wie oft Experten in schwere Lawinenunfälle verwickelt sind. Und im vorletzten Winter waren es die Hälfte. Die Hälfte der Lawinentoten waren keine Anfänger, waren keine ausländischen Touristen aus Holland oder Deutschland oder irgendwoher, sondern waren Einheimische, waren ausgebildete und sehr erfahrene Leute. Und die Expertenfalle ist gerade im Bereich, im Zusammenhang mit Lawinen, besonders wirksam. Weil das Lernen über Lawinen so komplex ist. Wir lernen über Lawinen praktisch nichts, wenn wir unterwegs sind, weil sie nie passiert. Die Lawine ist ein seltenes Ereignis. Aber in jeder Tour bauen wir die Gewissheit auf, dass wir alles richtig machen. Ja, wir bauen eine Gewissheit auf, dass unsere Entscheidungen und Handlungen immer richtig sind. Und diese Gewissheit führt zu einer Illusion der Kontrolle. Ja? Und daher oft unbewusst lege ich mein Risiko immer höher, immer höher. Ich fahre immer extremer, steiler, noch mehr unberührte Hänge, noch mehr selten begangene Touren. Und dann habe ich den Unfall. Oder auch ein Aspekt der Expertenfalle. Als Experte entwickle ich gerne eine Art, ich sage es jetzt negativ, Überheblichkeit. In dem Sinne, aha, ich bin Experte, ich kann die Gefahr ganz isoliert, lokal, situationsangepasst wahrnehmen. Ich brauche die ganzen Regeln nicht. Ich brauche auch nicht die Standardmaßnahmen. Das ist gut für die Anfänger und für Kursteilnehmer, aber nicht für mich. Sozusagen diese Tendenz von Experten, dass sie anerkannte Sicherheitsvorkehrungen, das trifft jetzt nicht nur das Lawinenthema, gerade auch das Thema beim Klettern oder Seiltechnik, ist es deutlich. Die Überzeugung, ich kann auf all das verzichten, weil ich Experte bin. Sozusagen eine unbewusste Gleichsetzung mit ich bin Experte ist gleich ich bin in Sicherheit. Ja? Da passiert was unbewusst. Was in anderen Bereichen durchaus wahrscheinlich richtig ist, in Lebensbereichen, wo ich Experte bin. Ich weiß nicht, jetzt beim Automechaniker, ja, da kann das vielleicht richtig sein. Ich bin Experte, ich mache jetzt das bei dem Auto richtig. Aber am Berg mit Naturgefahren konfrontiert, ja, ist das in vielen Bereichen ein Trugschluss und führt zu einer unbewussten Steigerung der Risikobereitschaft.
Welchen Fehler hast du damals gemacht, dass es dich zweimal erwischt hat?
Zweimal erwischt, das klingt so extrem. Also ich war nie unter einer Lawine, niemals. Ich bin einmal mit einer Lockerschneelawine, die habe ich selber ausgelöst. Ja, ich würde sagen, beim ersten Mal war es, ja, würde ich meinen, das könnte durchaus auch wieder passieren. Es war ja auch harmlos, aber auch wieder nicht harmlos. Ich bin abgefahren, es war eine Stufe 2 Situation, eine gute Altschneedecke und darauf war frischer Schnee, der aber schon im Bereich war, sich umzuwandeln, ja, durch die Sonneneinstrahlung. Und ich habe den Schnee selber mit meinen Schwüngen in Bewegung gesetzt, also ein lockerer Schneelawine, kein Schneebrett, und bin weitergefahren. Das ist immer steiler geworden und hinter mir ist dieser Schnee nachgerutscht. Ich bin immer steiler und dadurch bin ich auch langsamer gefahren, weil ich engere Kurven gemacht habe und mich hat der Schnee von hinten eingeholt, mir die Ski unten weggezogen und ich war in dieser Fließlawine und bin da vielleicht 50 Höhenmeter hinunter, bis dann alles stehen geblieben ist. Aber wenn ich sage harmlos und nicht harmlos, was ist, wenn die Rinne in einen steilen Abbruch endet oder in Felsen endet, dann könnte auch dieser harmlose Ritt auf dieser Lawine auch böse enden. Ich habe damals auch den Airbag gezogen, war nicht notwendig. Ich erinnere mich auch damals noch gut, wie ich wie hilflos ich mich selbst empfunden habe, wie ich da in dem fließenden Schnee. Ich habe keine Chance gehabt, irgendeine Abwehrbewegung zu machen. Das war die erste Situation. Und die zweite, das war eigentlich eine Dummheit. Die zweite war am Fluchthorn. Das Fluchthorn, wo jetzt der Gipfel weggebrochen ist durch diesen riesen Erdrutsch, Felssturz. Bergsturz eigentlich, muss man sagen, Bergsturz in der Dimension. Ja, da war es auch wieder sehr steile Rinne zur Einfahrt. Ich habe gesagt, ich fahre als Erster, alle bleiben zurück. Ich habe schon erkannt, dass die oberflächliche, wieder lockere Schicht schon zu rutschen beginnt. Und anstatt dass ich einfach einmal diese Rinne zuerst quere und den Schnee rutschen lasse, quere ich die Rinne und mache aber schon den ersten Bogen und den zweiten und dritten. Ja, aus einer, ja, ich kann es nicht mehr erklären, Dummheit. Das heißt, der Schnee, den ich ins Rutschen bringe, überholt mich wieder. Es ist also das gleiche Muster wie beim ersten Unfall. Der Schnee überholt mich und ich fahre mit diesem Schnee die ganze Rinne runter. Und da ist es mir gelungen, dann im Abrutschen. Einen Ski habe ich da verloren, aber mit dem zweiten Ski habe ich dann im Rutschen mich über die Kante so steuern können, dass ich an den rechten Rand der Lawine gekommen bin und dann am Rand liegen geblieben bin und die Lawine ist weitergeflossen. Also war auch wieder ohne irgendeinen Verlust, ohne Verletzung, aber sehr eindrücklich natürlich auch für die Teilnehmer an dieser Skitour.
Was hast du gelernt für dein eigenes Verhalten?
Also zuerst war ich natürlich einmal zutiefst beschämt, weil ich sage ja auch bei meinen Vorträgen, vergesst die Lockerschneelawine. Ja, die Lockerschneelawine in der Statistik spielt sie keine Rolle. Ja, Menschen sterben in Schneebrettlawinen und nicht in Lockerschneelawinen. Und dann erwischt es mich selbst zweimal, dass ich mit einer Lockerschneelawine abgehe. Gut. Insofern stimmt die Statistik, es passiert nicht viel. Also das Thema Lockerschneelawine hat sich für mich etabliert, aber man kriegt wieder einmal einen Denkzettel und es fällt dann in Zukunft noch leichter, auf Vorverurteilungen zu verzichten und ja keine Überheblichkeit zu entwickeln, wenn es um Lawinen geht.
Das heißt, du hättest nicht so steil einfahren sollen?
Die Einfahrt war vorgegeben am Fluchthorn. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Diese Rinne muss man von oben einfahren. Aber ich hätte am obersten Rand hin und her queren können und diesen schon etwas gebundenen Schnee in Bewegung setzen. Und der wäre dann unten abgegangen und wir hätten hinten nachfahren können. Ja? Aber die Dummheit war, diesen Schnee in Bewegung zu setzen, und dass ich mich gleich dann unterhalb in Position bringe, indem ich die nächsten Schwünge mache. Sozusagen der Schnee, den ich selbst ausgelöst habe, der Schnee nimmt mich dann mit nach unten.
Ich hätte so viele Fragen, Michael, aber ich möchte an der Stelle natürlich auch verweisen, dass deine Lawinen-Updates jeden Besuch wert sind und man dich dort wieder in vollendeter und epischer Länge finden wird. Die Frage, die ich jetzt zum Schluss noch habe, weil du gesagt hast, wohlverdienten Ruhestand soll man da keinen wünschen. Du tust auch was inhaltlich dagegen, professionell. Du wirst dich um den Bergsport im Sommer auch kümmern. Das Pendant quasi zum Lawinen-Update dazu habe ich jetzt einmal in einem deiner Interviews gelesen. Was kann man sich in aller Kürze davon erwarten? Also welches Update oder welche Vortragsreihe schwebt dir denn da noch vor?
Im Bergsteigen haben wir diese zwei Jahreshälften. Wir haben den Winter und wir haben den Sommer. Und Lawinen-Update ist sozusagen der Einstieg in den Tourenwinter. Und mit Lawinen-Update ist es gelungen, das Thema Sicherheit auf eine Bühne zu bringen. Das ist meine Erkenntnis daraus. Man kann auch mit dem Thema Sicherheit auf einer Bühne Säle füllen und was transferieren, einen Wissenstransfer erzeugen. Und die Vision wäre jetzt, ob nicht auch für den Einstieg in den Bergsommer eine ähnliche Veranstaltung, die das gleiche Format hat, nämlich aktuelle Unfälle aus dem letzten Bergsommer liefern die Basis, um Wissen über Gefahren und über Ausrüstung und Technik, Planung etc. zu vermitteln. Also auch wieder der Unfall als pädagogischer, methodischer Aufhänger, um Leute zu fesseln und zu bei der Sache zu behalten, das ist ja, was der Unfall leistet. Unfälle machen uns neugierig. Ja, spielt auch oft ein bisschen ein exhibitionistisches Motiv herein. Also man muss auch sehr vorsichtig sein bei diesen Vorträgen, weil man ja immer ganz konkret auch Ereignisse präsentiert, wo Menschen, wirkliche Menschen, verletzt, gestorben oder offensichtliche Fehler gemacht haben, präsentiert. Also eine Vortragstour, Alpin-Update könnte es vielleicht heißen. Bergsommer-Update klingt ein bisschen langweilig. Alpin-Update, es ist gar nicht so leicht im Sommer wie im Winter. Im Winter haben wir das Thema Lawine. Die Lawine ist der Star unter den Alpinen gefahren. Mit Lawine habe ich ein Wort, zwei Silben, drei Silben und jeder ist gefesselt. Im Sommer ist es schwieriger, aber es wäre die Mühe wert zu versuchen, ob man die Bergsportdisziplinen, also anspruchsvolles Bergwandern, leichte Gletschertouren, Klettersteig und die damit verbundenen Gefahren auch auf die Bühne bringt und Zähle füllt.
Eben diese eine Sommergefahr ist jetzt nicht wirklich greifbar.
Ja, es ist ein bisschen vielfältiger. Gell? Wir haben die meisten Toten sind letztlich Absturz, aber Absturz-Update, Sturz-Update, das klingt nicht, das geht nicht. Ja, also da ist es.
Ich bin gespannt, was dir noch einfällt. Wenn das das Letzte ist, um diese Tour zu starten, dann sollte das machbar sein.
Ja, genau, die richtige Wortwahl ist das Kleinste.
Aber auf der große Schlüssel.
Aufbauend auf dem Erfolg vom Lawinen-Update könnte ich mir vorstellen, dass es gelingen könnte, auch für den Sommer dieses Format erfolgreich zu machen.
Und ich bin mir sicher, du wirst noch viel Neues erleben in deinem jetzigen kommenden Abschnitt.
Ganz bestimmt.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch und für deine Einblicke.
Danke für die Einladung.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.